Aber Sie haben bestimmt auch schon gemerkt, dass dieses Wort manchmal eine ganz schöne Herausforderung sein kann, wo man dieses Licht gar nicht so schnell entdecken kann und sich manchmal sogar fragt, warum steht das denn überhaupt in der Bibel drin? Was kann ich denn aus diesem Text schon großes Licht gewinnen für meinen Alltag? Da wundert man sich manchmal tatsächlich, was hier darin zu finden sein soll. Diese Texte gibt es auch im Neuen Testament, die manchmal recht sperrig sind, die sich nicht so von vornherein erschließen. Und es war klar, dass es irgendwann auch mal so weit kommen musste, wenn wir die Apostelgeschichte betrachten, so in einer fortlaufenden Predigtfolge, dass wir irgendwann mal auch an diesen Text geraten werden. Es lässt sich da überhaupt nicht vermeiden. Und ich habe mich wirklich gefragt bei der Vorbereitung, was denn in den guten alten Lukas gefahren ist, als er diesen Text der Nachwelt überliefert hat. Das hätte er sich ja wirklich schenken können. Es wäre doch viel besser gewesen und viel erbaulicher, wenn dieser Text nicht in der Bibel stehen würde. Was bewegt denn einen Menschen, diese urchristliche Idylle, die sie erlebt haben, das fantastische Gemeindeleben, mit diesem dunklen Fleck auf einmal zu verschandeln? Das hätte er sich wirklich sparen können. Aber was fährt in den Lukas? Es wirft auch kein Licht auf diesen grandiosen Gott, den sie damals gefeiert haben in dieser Gemeinde. Wenn er auf einmal zwei Menschen einfach tötet. Was für ein Gott ist das, den wir hier in unserem Lobpreis feiern? Der auf einmal so reingreift und zwei Menschen mit dem Tod bestraft. Das hätte es doch wirklich nicht gebraucht. Aber nun hören Sie mal selber, was da vielleicht an Licht noch zu erkennen ist in diesem Bibeltext. Wir werden uns den mal gründlich vornehmen müssen, um zu schauen, was da wirklich dahinter steckt, um am Ende vielleicht sogar den einen oder anderen Lichtstrahl für unser Leben zu entdecken, der in diesem Text zu finden sein kann. Ich möchte Ihnen den Text vorlesen, Apostelgeschichte 5, 1 bis 11. Sie können es gerne auf Ihren Infoblättern auf der Rückseite mitlesen. Da steht auch die Gliederung drauf. Hier vorne können Sie es ebenfalls mitlesen. Ich möchte es zitieren nach der guten alten Luther-Übersetzung. Da wird es folgendermaßen wiedergegeben. Ein Mann aber mit dem Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du nicht den Acker behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach, ja, für diesen Preis? Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden und ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Soweit dieser Bibeltext. Erstmal eine Frage. Sollen wir den Opferbeutel nochmal durchgehen lassen? Zweite Chance. Nein, nichts dergleichen. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr anspruchsvoller Bibeltext, den uns Lukas hier zumutet, auch für diesen wunderschönen Sonntag zu betrachten. Aber schauen wir uns erst einmal diese guten Seiten dieses Textes an, diese guten Seiten dieser Gemeindearbeit damals in Jerusalem. Und ich staune darüber, dass das ein unwahrscheinlich vorbildliches Zusammenleben war, das die Christen damals gekennzeichnet hat. Ich finde es sehr bemerkenswert. Obwohl dieser Bericht natürlich nun etwas an diesem romantischen Bild, das wir uns von der ersten Gemeinde so an aller Regel zurechtgelegt haben, etwas dran kratzt. Das war damals keine ideale Gemeinde, das merken wir sehr, sehr schnell. Es war eine Gemeinde, die auch nur mit Wasser gekocht hat und dieselben Probleme hatten, die wir heute ebenfalls in unserer Gemeindearbeit haben. Und trotzdem entdecken wir in dieser Gemeinde damals in Jerusalem unendlich viel Vorbildliches, was auch für uns als Gemeinde sehr interessant sein könnte. Und wir haben ja schon etliche Male festgestellt in den letzten Wochen, dass das Zusammenleben dieser Christen nun wirklich vorbildlich war. Ausgesprochen intensiv haben sie sich als Gemeinde hier zusammengestellt und miteinander das Leben geteilt. Sie verstanden es sehr gut, das, was sie gehört haben von Gottes Wort, automatisch auch in ihr Leben mit hinüberzunehmen, auch für ihr Gemeindeleben. Und so haben sie sich jeden Tag getroffen, in Hauskreisen. Das war so ihre familiäre kleine Zelle, wo sie ihren Glauben geteilt haben. Und dann parallel dazu in den Gemeindeversammlungen in den Säulenhallen Salomos auf dem Tempelgelände. Jeden Tag, das war Gemeinde, ihr Familienleben. Und wir können sehr schnell feststellen beim Lesen dieser ersten Kapitel der Apostelgeschichte, das Gemeindeleben hatte einen sehr verbindlichen Charakter. Da konnte man ganz genau aufeinander bauen. Da war ganz eindeutig klar, wir gehören dazu und wir helfen alle miteinander mit. Nur so mal ein bisschen christlich, so alle paar Wochen mal. Das ging damals nicht in dieser Gemeinde, sondern täglich, verbindlich, zuverlässig. Das hat die Christen damals gekennzeichnet. Und so waren sie sich auch gegenseitig eine große Hilfe, wenn sie gemerkt haben, da gibt es irgendwelche Notsituationen. Es war für sie überhaupt kein Problem, sich auch in materiellen Belangen gegenseitig auszuhelfen. Wir sind eine Familie. Da hilft man sich doch gegenseitig mit dem, was man hat, aus. Selbstverständlich. Und einige erwiesen sich bei dieser Sache außerordentlich großzügig. Zum Beispiel wird hier ein Barnabas erwähnt, der hat ein Grundstück verkauft und den Erlös der Gemeindekasse spendiert. Wow, nicht schlecht. Denn damit konnte jetzt anderen Leuten, die in Not geraten waren, wieder geholfen werden, aus ihrer materiellen Not herausgeholfen werden. Es war ein sehr praktisches und äußerst unkompliziertes Sozialsystem. Da hat jeder profitieren können davon. Da musste nichts erst groß mit Steuern gemacht werden, sondern einfach und ganz schlicht, jeder hat sich einspannen lassen mit einem Beitrag, den er gerade leisten konnte und alle kamen in den Genuss des Ganzen. Da gab es keine Verpflichtung, auf seinen Privatbesitz zu verzichten. Da wurde in keiner Gemeindeordnung festgehalten, wie viel jeder zu geben hatte. Da war die innere Einstellung eine ganz andere. Da ist Not und ich habe Überfluss. Dann helfe ich damit dieser Not dieser Menschen ganz praktisch aus. Wenn ich der Gemeinde sowas geben kann, ja warum denn nicht? Es ist doch wirklich selbstverständlich. Und doch kam es jetzt zu diesen äußerst dramatischen Ereignissen in diesem Gemeindeleben, wo auf einmal ein ganz versteckter Pfusch aufgetaucht ist. Also Pfusch ist nicht für jeden verständlich, vor allem unsere englischsprachigen Leute. Also Pfusch ist etwas, was sehr schlampig praktiziert worden war. Also man kann es kaum aussprechen, Paul, gell? Das Wort Pfusch. Also wenn was irgendwie ganz schlampig dahin geklatscht wird, eine Mauer gerade gebaut wird und da ein Stein und dort ein Stein, ein bisschen Mörtel dazwischen und irgendwie so ein Windstoß und alles kracht dann auf einmal zusammen. Das ist Pfusch. Also wo erst nach ein paar Monaten rauskommt, dass da irgendwo geschlampert worden ist. Das war's verständlich, oder? Did you get it? Push? We can talk afterward. Dieses Ehepaar, Ananias und Sapphira, haben sich jetzt entschlossen dafür, ein Grundstück zu verkaufen. So wie es der Barnabas auch gemacht hat. Und sie haben auch ein Äckerle geerbt. Ja, das spenden sie jetzt der Gemeindearbeit. Aber sie haben sich überlegt, wir brauchen ja selber auch noch was. Also teilen wir den Erlös auf, den wir für das Grundstück bekommen. Ein Teil wandert in die Gemeindekasse und der zweite Teil, der gehört uns. Das ist so die Altersabsicherung, wird irgendwie gut angelegt und dann können wir später mal, wenn wir nicht mehr berufstätig sind, dann von diesem zurückgelegten Teil uns ernähren. Und jetzt haben sie den Gemeindeteil dem Petrus vorbeigebracht. Das war wohl sein Dienst in der Gemeinde, das Geld zu verwalten. Aber anstatt sich nun überschwänglich zu freuen über diesen großzügigen Betrag, den er jetzt überreicht bekam, und jetzt sofort eine Spendenbittung auszustellen und zu einer Dankgebetsgemeinschaft einzuladen, so gehört es von anständigen Kassierer, also unsere würde das sofort machen wahrscheinlich, reagierte jetzt Petrus auf diese Spende überaus schroff. Ja, wann kommt es denn schon mal vor, dass jemand einen Acker verkauft und das Geld hier der Gemeinde gibt? Also da muss man schon dankbar sein. Aber Petrus war nicht dankbar. Also er zeigt sich auf jeden Fall nicht so dankbar, sondern richtig, also ein grobklotziger Fischer halt, der Petrus. Also seltsame Worte eines Gemeindekassierers. Ich lese sie mal vor. Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Taten deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Das war der Gemeindekassierer. Was soll das, frage ich mich. Jetzt kriegst du das Geld, Petrus, jetzt sei doch mal zufrieden. Sei doch dankbar für das, was du jetzt gekriegt hast und verwende das Geld doch nun satzungsgemäß, wie es sich gehört. Die beiden überlegen sich es vielleicht noch mal anders und nehmen es wieder mit. Und dann hast du es davon, ja? Das Geld ist nicht geklaut. Es ist kein Hehlergut. Das war ihr eigener Acker, den haben sie verkauft. Und das hier ist das, was sie der Gemeinde geben möchten zur Unterstützung. Alles andere braucht sich doch überhaupt nichts anzugehen, Petrus. Sei doch nun mal zufrieden. Jeder muss doch für sich selber entscheiden, was er mit welchem Geld anstellt. Punkt. Basta. Aber nicht so Petrus. Petrus deckt das Spielchen dieser beiden Leute schonungslos auf. Das Problem bei dieser Spende war nicht, dass sie das Geld für sich zurückbehalten haben. Das ist wirklich das Recht von jedem Einzelnen zu überlegen, was er geben möchte und was nicht. Was der eigentliche Kritikpunkt ist, wo Petrus ansetzt, ist diese innere Haltung, mit der diese Spende gegeben worden ist. Petrus sieht in diesem Augenblick tiefer, als wir als oberflächliche Betrachter erkennen können. Mit einem geradezu prophetischen Blick entlarvt Petrus, was sich in den tieferen Schichten dieser beiden Eheleute verborgen hat. Entlarvt das Verhalten von diesem Ehepaar als Heuchelei. Das ist der wunde Punkt. Nicht das geteilte Geld, sondern die Heuchelei, mit der sie diese Spende überreicht haben. Es geht ihnen in Wirklichkeit weniger um die Unterstützung der Gemeinde, als vielmehr um die eigene Ehre, die sie jetzt bekommen. Oh, da haben Ehepaar so viel Geld gespendet. Damit können wir jetzt 10 neue Familien in unserer Gemeindearbeit unterstützen. Guckt sie mal an, Ananias und Sapphira, das Ehepaar des Monats. Die Spender des Jahres. Oder vielleicht ging es ihnen eher um das Ansehen in der Gemeinde. Vielleicht auch um einen gewissen Einfluss, den sie jetzt auf Gemeindeleitungsbeschlüsse wahrnehmen können. Also wenn ihr nicht mehr das macht, was wir wollen, dann ziehen wir alle Spenden zurück. Und ihr werdet merken, wie empfindlich euch das wehtun wird, wenn wir nichts mehr spenden.
Oh.
Heuchelei. Und das wurde für Petrus daran deutlich, dass er sie bei dieser Lüge ertappte, mit der sie vorgaben, der gesamte Erlös aus dem Grundstücksverkauf wäre der Gemeinde übertragen worden. Das heißt aber jetzt in der Konsequenz, und an diesem Punkt bin ich unwahrscheinlich stark erschrocken, dass auch in einer augenscheinlich frommen Handlung Spende geben. In einer augenscheinlich frommen Handlung der Satan als Feind Gottes am Wirken sein kann. Und das schreibt Petrus in seinem ersten Brief an die Gemeinden. Und dabei hat er sich bestimmt noch sehr, sehr gut an dieses unvergessliche Ereignis von Hananias und Sapphira erinnern können. Seid nüchtern und wacht, Zitat Petrus, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Der satanische Einfluss auf Menschen macht also auch vor frommen Gemeindegliedern nicht Halt. Und zeigt sich hier an dieser Stelle in der Heuchelei von diesem Ehepaar Hananias und Sapphira. Es sind also zwei gewichtige Gründe, die Petrus zu dieser sehr schroffen Reaktion veranlasst haben und die dann auch diese überaus harte Reaktion Gottes verantwortlich waren, nach sich zogen. Es ist zum einen diese Gefahr der Heuchelei als einer der größten Feinde einer christlichen Gemeinde überhaupt. Und im Allgemeinen wird diese Gefahr der Heuchelei in der christlichen Gemeinde unterschätzt und normalerweise sogar als ein Kavaliersdelikt abgetan. Aber gleichzeitig vergiftet die Heuchelei eine ganze Gemeinde, wenn sie gepflegt wird. Mit welchem Gesicht und Heuchelei praktisch aussehen kann, wird ganz unterschiedlich deutlich. Zum Beispiel mit folgenden Eigenschaften. Das finden Sie vielleicht bei sich persönlich wieder. Ich habe mich durchaus wiedergefunden. Da ist man in der Begegnung mit irgendeinem Menschen sehr freundlich und höflich und lieb und nett, in der direkten Begegnung. Aber hintenrum gibt es doch durchaus alle Gelegenheiten, über einen anderen herzuziehen, negativ zu reden. Ja, vorne wird der Schein gewahrt, aber hintenrum, da geht's Messer auf. Heuchelei. Oder man hat für sich selber das Gefühl, besser zu sein als andere. Wenn alle so wären wie ich, wow, was wären wir für eine tolle Gemeinde? Oder man hat das Bedürfnis, sich selber in ein besseres Licht zu rücken. Oder man manipuliert Menschen durch Informationen, die sehr einseitig an manche gegeben werden, aber andere nicht. Natürlich nur fürs Gebet, aber die Person, die es jetzt gerade mitkriegt, boah, die fühlt sich schon geehrt. Oh, ich weiß was, was noch nicht mal die Gemeindeleitung weiß. Bin ich aber wichtig? Man manipuliert Menschen durch Komplimente, durch Lob oder Zuwendungen, um sein verborgenes Ziel erreichen zu können. Oder man verfolgt durch eine bestimmte Haltung eine ganz versteckte Absicht. Heuchelei. Das sieht jetzt zunächst mal alles ganz gut aus. Nach vorne, auf den ersten Blick. So wie auch diese Spende des Ehepaars sehr gut aussah. Am Anfang, auf den ersten Blick. Aber in Wirklichkeit wird nur kurze Zeit später der ganze Pfusch, der sich dahinter verbirgt, erkennbar. Wie wirkt sich Heuchelei auf eine Gemeindearbeit aus? Die Folgen sind dramatisch. Man bekommt permanent Angst, einen Fehler zu machen. Mit der Konsequenz, da möchte ich auch gar nicht mehr mitarbeiten. Denn wer mitarbeitet, macht auch Fehler. Und ich kann es mir nicht mehr erlauben, einen Fehler zu machen, weil dann andere wiederum über mich und über diesen Fehler herziehen werden. Oder die Folge kann sein, dass ich permanent Angst habe, dass über mich schlecht gesprochen wird in dieser Gemeinde oder bei Einzelnen darin. Oder die dritte Konsequenz könnte sein, man interpretiert fortgesetzt nun die Blicke und die Handlungen, die Kleinigkeiten, ob andere vielleicht doch etwas gegen einen haben. Man kann sich gar nicht mehr offen begegnen, weil hinter jeder vordergründigen Begegnung vielleicht eine tiefere Ebene zu suchen ist. Die vierte Konsequenz, man öffnet sich nicht mehr vor den anderen, weil das ausgenutzt werden könnte und man zieht sich mehr und mehr zurück. Oh, wehe, die könnten mein wahres Gesicht erkennen. Wehe, die könnten die Abgründe in meiner Persönlichkeit entdecken. Die würden nie mehr mit mir reden wollen. Und dann die fünfte Konsequenz schließlich, man beginnt selber zu heucheln zu Schauspielern, Masken zu tragen und verliert dabei die Ehrlichkeit. Das sind die Konsequenzen von Heuchelei. Und sie merken sehr schnell, wie das Gemeindeleben auf diese Art und Weise mit diesen zwei Gesichtern untergraben wird, systematisch zerstört wird. Und sie verstehen auch, warum Petrus dieses Verhalten so schonungslos aufgedeckt hat und Gott selber versuchte, im Keim zu ersticken. Denn seine Vorstellung von Gemeinde wird durch Heuchelei geradezu auf den Kopf gestellt, teuflisch verdreht und pervertiert. Das war der erste Grund, diese Gefahr der Heuchelei, die sich nicht ausbreiten darf. Deswegen wurden die ja so drastisch bestraft. Aber der zweite Grund dafür, dass Gott jetzt so massiv eingegriffen hat, war diese satanische Versuchung, der Einfluss des Teufels, dem hier durch das Verhalten von Hananias und Sapphira Raum gegeben wurde. Denn zu sündigen ist das eine, aber seine Sünde noch zu verteidigen, zu rechtfertigen und noch gar positiv hinzustellen, das ganz andere und das eigentlich Gefährliche. Und da setzt Gott an. Da will er nicht mitspielen, dass Sünde noch gut geheißen wird. Und jetzt warf Petrus hier dem Hananias, dem Ehemann, vor, dass der Satan sein Herz erfüllt hat. Das heißt mit anderen Worten, dass die Schuld des Hananias im Inneren, in seinem Herzen beginnt. Das, was an Schuld offensichtlich ist, an Sünde, was eine Gemeinde auch recht schnell erkennen kann, dass zum Beispiel, was weiß ich, eine Ehe kaputt ging, ist weitaus weniger schlimm als das, was im Verborgenen an Heuchelei gepflegt wird. Nur in den christlichen Kreisen drehen wir das oft um. Da wird es umgekehrt gehandhabt. Das sind die offensichtlichen Sünden, die schlimmen, die gebrandmarkt werden. Und die heimlichen werden vielleicht sogar noch gepflegt. Die offensichtlichen Sünden werden zum Maßstab genommen, ob man sich für irgendwelche Aufgaben qualifizieren kann oder auch nicht. Aber mit den verborgenen Sünden sind wir sehr nachsichtig, bis großzügig sogar. Neid und Eifersucht, Geiz und Habgier, schlechtes Gerede, Ehrsucht, Machtgier, Unaufrichtigkeit, Faulheit. All diese Dinge, die kein anderer, kaum ein anderer mitkriegt, die werden oft stillschweigend hingenommen und manchmal sogar gepflegt. Dabei sind doch gerade das die Punkte, die eine Gemeinde systematisch zerstören. Wegen einer kaputten Ehe geht Gemeinde nicht kaputt. Aber wenn sie alle faul sind, Petrus erwähnt Ananias und Sapphira gegenüber, dass die beiden durch ihre Heuchelei, die sie an den Tag gelegt haben, versteckt, aber trotzdem geheuchelt haben, den Heiligen Geist belogen haben. Diese versteckte Schuld ist ein direkter Angriff Gott gegenüber. Weil Sünde nicht zu Gott passt, muss sie ans Licht kommen, um vergeben zu werden. Dann ist alles weg und alles wieder gut. Wenn Sünde aufgedeckt wird, ist wirklich alles bereinigt. Da ist Gott niemals nachtragend. Was aber heimlich geschieht, geht ja im Prinzip auch keinen, nicht einmal Gott im Innersten, was an. Keiner kriegt es ja mit. Man mutet also Gott nun zu, so ganz indirekt, mit dieser geduldeten, heimlichen Sünde einfach leben zu müssen. Oh Gott, das ist eine Charakterschwäche von mir. Du hast mich leider so geschaffen. Dein Problem, dass ich damit nicht fertig werde. Man tut so, als sei Gott diese Schuld egal. Es kümmere ihn auch nicht im Geringsten. Oder vielleicht kriegt er das überhaupt nicht mit. Das tun doch alle. Ist doch nur allzu menschlich. Was stellt sich denn Gott auch nun so an? Sie erkennen den Pfusch, ja? Und deswegen greift Gott hier radikal ein. Gott wollte nicht zulassen, dass seine Gemeinde gleich am Anfang in eine falsche Richtung bewegt wird. Jetzt wollte Gott die Weichen stellen. Da war er lieber bereit, und das ist sehr drastisch jetzt, da war Gott lieber bereit, zwei Menschen sterben zu lassen, als der Pfusch bereits am Fundament der Gemeindearbeit beginnen sollte. Der jüdischen Gemeinde wenige Jahre zuvor, speziell den jüdischen Führern, hat Jesus dieses Problem der Heuchelei gegenüber auch schonungslos aufgedeckt. Und da konnte er sehr drastisch, sogar richtig emotional sein, sie mit Schimpfwörtern belegen, diese religiösen Führer. Und jetzt war seine Gemeinde nur kurze Zeit später genau der gleichen Versuchung erlegen. Heuchelei. Das konnte nicht angehen, dass Gemeinde zu einer Gruppe von Heuchlern wird. Sehen Sie, wir haben es im christlichen Glauben nun wirklich mit einem Gott zu tun, der für eine Sache kämpfen kann. Er hat das Recht zu richten, zu verurteilen und das Urteil zu vollstrecken. Er ist nun wirklich kein Kuschelbär, lieber Gott. Gott hat das Recht zur Todesstrafe. Gott mutet es sich zu, mit diesem scheinbaren Makel der Unbarmherzigkeit zu leben. Er ist bereit, das zu tragen. Und er mutet es den Christen zu, einen Gott zu verehren, der sich nicht vor ihren eigenen Karren spannen lässt, und um in allem ihren Vorstellungen zu entsprechen. Und Gott mutet es der Menschheit zu, ihm zu gegebener Zeit für das, was sie aus ihrem Leben gemacht haben, Rechenschaft zu geben. Die Zeit dafür legt er allein fest. Bei Hananias und Sapphira war es früher, bei anderen ist es später. Aber er mutet es der Menschheit zu, sich rechtfertigen zu müssen, Rechenschaft abzulegen. Und wir können sicher sein, dass in jedem einzelnen Fall das Urteil gerecht ausfällt. Wir kommen zu den richtigen Konsequenzen daraus. Was heißt das nun konkret auch für unser Leben und für unsere Gemeindearbeit? Nachdem dieses Ehepaar Hananias und Sapphira tot zusammengebrochen und am selben Tag noch bestattet waren, ist bei der Gemeinde, deren Glieder sie waren, und auch bei der Bevölkerung interessanterweise, eine sehr interessante Regung festzustellen. Die Reaktion ist äußerst bemerkenswert. Die wird von Lukas folgendermaßen beschrieben. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Und im selben Zusammenhang wird erwähnt, dass die Gemeinde einen großen Zulauf hatte. Das finde ich spannend. Also Sie nicht? Wir würden erwarten, große Fluchtbewegung, alle raus. Wenn in dieser Gemeinde Menschen tot umfallen, dann ohne mich. Gibt noch genügend andere Gemeinden, wo das nicht so streng gehandhabt wird. Nee, das Gegenteil ist eingetroffen. Die Gemeinde erlebt einen riesigen Zulauf, weil hier die Furcht vor Gott auf einmal ganz stark geworden ist. Ein riesiger Respekt Gott gegenüber war hier erkennbar. In der griechischen Sprache heißt das sogar, eine Gottesphobie hat sich ausgebreitet. Also, Sie kennen Spinnenphobie, ja? Acht Füße an der Wand. Ja, und schnell ab durch die Mitte. Das ist Gottesphobie, aber die Leute zieht es geradezu hin zu diesem Gott. Nicht ab durch die Mitte, weg von ihm, ganz weit, sondern hin. Da ist ein Gott, der höchsten Respekt verdient. Und bei dem darf ich sein. Da will ich es aushalten. Wenn der es bei mir aushält, dann ich auch bei ihm. Die junge Gemeinde ist erschrocken über diesen Gott und dieses gerechte Urteil.
Das hatten sie damals so wenig wie auch wir heute erwartet, dass Gott so eingreift. Sie sahen sich konfrontiert mit Gott, dem wir gegenüber verantwortlich sind, mit unseren Gedanken und Gefühlen, mit unseren Worten, mit unseren Taten. Und sie erschraken vor diesem lebendigen Gott, der sich hier so grausam zu Wort meldet. Martin Luther sagte mal, wenn du die Furcht und das Zittern, das Staunen und das Wundern nicht kennst, so meine nur nicht, dass du Gott kennst. Die gehören zusammen, alle vier. Furcht, Zittern, Staunen und Wundern. Das ist unser Gott. Karl-Heinz Michel, ein herausragender Theologe, sagt dazu, wer noch nie vor dem heiligen Gott erschrocken ist, der kennt ihn noch nicht. Wen noch nie die Gottesfurcht gepackt hat, der ist ihm noch nicht begegnet. Wir haben gern so einen Eia-Popeia-Gott. Oh, hilf mir, oh, segne mich, oh, unterstütze mich, oh, ebne meinen Weg. Und wie schön ist es mit dir und tralala, hopsasa. Aber da macht Gott nicht mit. In seinen Erklärungen zu den 10 Geboten im kleinen Katechismus, ein herausragendes Textdokument der Reformation, stellt Martin Luther ganz stereotyp immer diese Worte an den Anfang. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. Gottesfurcht ist nicht unser alltägliches Thema, aber das ist der Schlüssel, um Gott erkennen zu können. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. Was sich also auf den ersten Blick wie ein Widerspruch anlässt, entfaltet beim näheren Betrachten und Hinsehen eine ungeheure Dynamik, eine einzigartige Kraft. Fürchten und lieben. Zwei Brennpunkte einer Ellipse, zwei Pole, die für ungeheure Spannung sorgen und Dynamik entfalten. Die Gottesfurcht lässt Gott groß werden und mächtig. Er ist der Unnahbare, der Absolute, der Reine, der Heilige. Er ist die oberste Autorität, die absolute Majestät. Keiner ist ihm gleich. Und gleichzeitig ist dieser Gott mein liebevoller Vater, der sich fürsorglich um mich kümmert, sein Liebstes für mich opfert, um mein Herz zu gewinnen. Aber beide Pole, beide Brennpunkte gehören zusammen, untrennbar, sonst kippt der Glaube. Wir dürfen nicht eins von beiden auflösen. Wer den Gott, der zu fürchten ist, aus seinem Leben ausklammert, der verkümmert in einer romantischen, gefühlsüberfrachteten Beziehung zu Gott, der sich permanent nur um mich drehen muss. Es ist Religionsegoismus. Ich bin im Mittelpunkt meiner Religion. Gott muss mir dienen. Gott muss mich beschenken. Gott muss mich heilen. Gott muss. Ich habe ein Recht darauf. Religionsegoismus. Da macht Gott nicht mit. Wer dagegen den Gott, der sich aus Liebe verzehrt, ausklammert, der erstarrt in einer eiskalten Frömmigkeit, in einem leblosen Heiligkeitswahn, der es sich nicht mehr erlaubt, menschliche Regungen zu zeigen. Denn die könnte ja falsch sein. Ich könnte ja einen Fehler machen. Beides gehört zusammen. Leute, wir dürfen es nicht in eine Richtung auflösen. Und das macht auf einmal diese missionarische Dynamik der Gemeinde aus. Diese beiden Brennpunkte wurden wieder entdeckt. Furcht und Liebe. So gewann diese Gemeinde ihre nicht nur die Gottesfurcht, sondern auch eine missionarische Ausstrahlungskraft zurück. Es war deutlich geworden, dass in ihrer Mitte Gott selber wohnt. Er setzt sich durch. Er behält das letzte Wort. Er genießt oberste Priorität. Und das macht eine Gemeinde schön und ein Christsein lebendig. Gott wird gefürchtet und über alles geliebt. Und dazu segne auch uns in unserer Gemeinde. Gott segne uns und ermutige uns dazu, ihn in allem zu fürchten und gleichzeitig innigst herzlich zu lieben. Lasst uns beten. Jesus, nachdem wir erstmal erschrocken sind, dass du hier zwei Menschen mit dem Tod bestraft hast, hat sich, glaube ich, manches wieder gesetzt. Aber ich möchte dich in allem bitten, lieber Herr, dass du in deiner Majestät und gleichzeitig deiner Liebenswürdigkeit jedem Einzelnen von uns vor Augen stehst. Dass wir dich in deiner unergründlichen Weisheit respektieren, ehren, auch wenn du nicht nach unserer Pfeife tanzt und dich gleichzeitig als ein liebevoller Vater, als einer, der sich verzehrt vor Liebe uns gegenüber, achten und uns dir zuwenden. Dazu hilfst du uns an dem Tag heute, für unser ganzes Leben, für diese Woche, die jetzt vor uns liegt, dass wir nicht der Gefahr verfallen, einseitig zu werden, nur noch Abstand und Gottesfurcht und auf der anderen Seite nur noch Liebe und Gefühl, und dass du beides sein kannst. Ein Gott, der zu fürchten ist, weil du die oberste Majestät bist, und gleichzeitig ein Gott voller Liebe. Hilf du uns zu einer inneren Klarheit und zu einer Aufrichtigkeit dir gegenüber, dass auch in unserer Gemeinde der Heuchelei gewehrt werden kann, und wir uns offen und frei bewegen können hier drin, Fehler machen können und wieder zurechtkommen können. Und wir uns als deine geliebten Kinder, die ehrlich vor dir stehen, begegnen können und miteinander Gemeinschaft pflegen können. Nicht nur als Maskerade, sondern als Menschen, die auf der gleichen Ebene stehen. Als Menschen, die vor dir ihren Platz gefunden haben. Dazu hilfst du uns in unserer Gemeinde, Herr. Amen.